wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Am Wochenende geht's los mit der neuen Saison in der Serie A und wir schauen jetzt auf den hoffentlich in dieser Saison mal wieder etwas spannenderen Titelkampf. Da gibt's ja einige Faktoren, die zumindest dafür sprechen, dass es nicht so ein Alleingang von Juve wird wie in den letzten Jahren, wo sie ja reihenweise sich dann die Meistertitel mit riesigem Vorsprung gesichert haben. Denn die Konkurrenz, die hat aufgerüstet, unter anderem auch angestachelt durch chinesische Investoren. Wie die sich auswirken und was es sonst noch zur Serie A in dieser Saison zu sagen gibt, das erzählen wir euch jetzt hier zusammen mit dem freien Journalisten Thomas Hörner, dem regelmäßigen Serie A-Experten, auch hier bei uns auf meinsportradio.de. Hallo Thomas.
Hallo Malte, grüß dich.
Ja, die Serie A in den letzten Jahren eine gemarte Wiesen für Juventus Turin, um es im bayerischen Duktus mal zu sagen. In dieser Saison vielleicht etwas anders. Siehst du große Chancen, dass es vielleicht nicht ganz so deutlich wird?
Ehrlich gesagt ja, weil Juve natürlich mit Bonucci einen elementaren Bestandteil in der Mannschaft verloren hat. Mhm. Auch die neuen Transfers überzeugen mich noch nicht so ganz. Es soll ja auch während des Champions League Finals und davor in der Mannschaft ein bisschen Probleme gegeben haben. Unter anderem deshalb ja auch der Abgang angeblich von Bonucci und Alves. Und ich sehe vor allem Napoli als sehr homogene Mannschaft. Mit Sarri haben sie einen sehr guten Trainer, der der Mannschaft auch Kontinuität verleiht. Und man hat sich in Napoli auch sehr zurückgehalten auf dem Transfermarkt. Man setzt auf Kontinuität. Und wenn ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehne, sage ich, Napoli ist mein Favorit nächstes Jahr auf den Titel in der Serie A.
Oh, also ein neuer Player, beziehungsweise gar nicht so neu, aber zumindest für die ganz oberen Positionen da Napoli auch im Gespräch. Aber lass uns zunächst mal bei Juventus bleiben. Du hattest den Wechsel von Bonucci schon angesprochen, der geht zu Milan. Jetzt hast du auch gesagt, da gab es Knatsch intern mit Massimiliano Allegri, auch Dani Alves ja nicht unbedingt so ja ganz problemloser Spieler, schon bei seinen vorherigen Stationen ja nicht gewesen. Auch der ist weg. Mit Bonucci und Alves also sich von faulen Äpfeln sozusagen getrennt, aber mit im Falle von Bonucci auch einen direkten Konkurrenten gestärkt, den zu Milan abzugeben. Kann sich das noch rächen?
Definitiv, weil Bonucci meiner Meinung nach, das habe ich glaube ich auch gesagt, als wir über das Champions League Finale gesprochen hatten, meiner Meinung nach ist das für mich der beste und kompletteste Innenverteidiger der Welt. Mhm. Allerdings ist Allegri natürlich auch ein Trainer, der sehr viel Wert auf Ruhe in der Mannschaft setzt, auf Harmonie und auf eine Truppe, die geschworen hinter ihm steht. Und das war bei Bonucci scheinbar nicht mehr der Fall. Deswegen kann es natürlich auch irgendwie Auswirkungen darauf haben, dass das einen positiven Effekt hat in der Juve-Mannschaft. Allerdings diese spielerischen Qualitäten und auch die Leaderqualitäten auf dem Platz, unabhängig davon, was jetzt möglicherweise, man weiß es ja auch nicht ganz genau, was möglicherweise hinter den Kulissen passiert ist, die muss man erstmal ersetzen. Und da hat ja Juve bisher noch keinen Ersatz geholt. De Vrij von Lazio ist noch im Gespräch. Sicher ein sehr talentierter und guter Spieler, aber einen Bonucci von seiner Präsenz her ersetzen wird unheimlich schwierig.
Also der Mann, der ja nicht nur defensiv abräumen kann, sondern eben auch mit langen Bällen auch die Spieler einsetzen kann, das Spiel eröffnen kann. Da wird sich Milan jetzt drüber freuen, dass er dort, ja, da vielleicht die Fäden zieht. Der erste Mann, der bei Milan wieder lange Pässe spielen kann, seit Pirlo da weg ist.
Ja, könnte man vielleicht so sagen. Allerdings hat Milan ja auch Bilia geholt von Lazio, den langjährigen Kapitän, der dazu natürlich jetzt auch in der Lage ist. Also diese zwei Spieler schlagen sich gut zu Buche bei Milan auf jeden Fall. Da hat man Wert drauf gelegt, auch Serie A-Erfahrung zu verpflichten. Bei Juve allerdings, um mal beim Rekordmeister zu bleiben, wird es natürlich, wie gesagt, ein Riesenproblem, ihn auch im Spielaufbau zu ersetzen. Vor allem, weil im Mittelfeld jetzt steht vielleicht der Zugang von Matuidi von Paris Saint-Germain bevor. Aber das ist auch nicht der Spieler, der die Fäden zieht. Pjanic ist etwas zu unkonstant. Khedira, ja, kann natürlich schon irgendwo den Takt angeben, aber es ist jetzt nicht, es ist kein großer Kreativspieler von hinten raus und da wird Juventus auf jeden Fall was fehlen.
Der Paulo Dybala, den hattest du eben, glaube ich, auch schon erwähnt, der wurde ja jetzt mit der Nummer 10 ausgerüstet. Ein großer Vertrauensbeweis, aber auch ein großer Druck für den jungen Mann. Glaubst du, er hält ihm Stand?
Ja, definitiv. Also Dybala hat ja auch in der Supercoppa als Miteinziger bewiesen am Sonntag, als Juve 3-2 gegen Lazio verloren hat, mit als Einziger bewiesen, dass er noch auf der Höhe ist momentan oder beziehungsweise momentan auf der Höhe ist. Und also in Sachen Druck mache ich mir bei Dybala keine Sorgen. Ich mache mir eher Sorgen, dass er wie Pogba vielleicht dann auch im nächsten Jahr weg sein könnte, trotz Nummer 10. Das war ja bei Pogba auch so. Hat die Nummer 10 bekommen, eine Saison gespielt und weg. Und deswegen hat man auch bei Juve lange gezögert, nochmal einem Spieler diese Nummer 10 zu geben, weil da natürlich auch ein großes Erbe dahinter steckt mit Platini, Del Piero, Baggio und wie sie alle heißen. Und da legt man bei Juventus wirklich sehr viel Wert drauf. Und vielleicht ist die Nummer 10 im Falle von Dybala ja dann tatsächlich doch ein Beweis dafür, dass er lange bleiben wird.
Also wäre natürlich für Juve auf jeden Fall zu hoffen. Die Mannschaft, die ja in den letzten 3 Jahren zweimal im Europacup-Finale war, da in Richtung Champions League natürlich in dieser Saison auch was missmachen will, aber immer noch darunter zu leiden hat, dass eben die großen Namen dann auch irgendwann weg sind. Juve, ein Ausbildungsverein will ich nicht sagen, aber was fehlt Juve noch, um zur wirklich großen Nummer zu werden in Europa?
Ja gut, also dieses Jahr hat man ja zumindest die Leistungsträger halten können bis auf Bonucci. Und da ist es natürlich auch wieder ein bisschen anderer Fall. Da war es ja nicht so, dass Real Madrid oder Manchester United mit viel Kohle rumgeboten haben. Da gab es einfach scheinbar intern Probleme. Und Bonucci wollte auch in Italien bleiben, aufgrund der Familie und seinem kranken Sohn. Ansonsten, ja, ich sehe Juve absolut auf der Höhe und in den Top 3-4 Mannschaften in Europa. Allerdings überzeugen mich die anderen Neuzugänge noch nicht so ganz. Bei Costa muss man abwarten, wie konstant er spielt. War ja bei Bayern auch furios gestartet, hat dann aber stark abgebaut. Und ich weiß nicht, ob er mit seinem Tempo in den tiefstehenden italienischen Abwehrreihen wirklich so effizient sein kann. Bernardeschi haben sie auch geholt. Das ist für mich zwar der begnadetste Junge in Italien von den Nachwuchskräften. Allerdings frage ich mich bei ihm, wo soll er spielen? Weil links wäre eigentlich Costa eingeplant, eventuell, oder Mandzukic, der das auch gut gemacht hat. Als Trequartista, also hinter der Spitze, Higuain, ist Dybala gesetzt. Ja, wird sich zeigen. Allerdings, wenn man sein Potenzial ausschöpfen kann, hat man da einen ganz, ganz großen Spieler verpflichtet, auf jeden Fall. Und da legt ja Juve auch Wert drauf, dass man diese Spieler selbst aufbaut. Das hat man bei Pogba gemacht, bei Dybala gemacht, auch bei Bonucci und Chiellini und wie sie alle heißen. Die alle sind bei Juve zu den Spielern gereift, die sie heute sind. Und ich denke, darauf legt man einfach ganz viel Wert immer noch bei Juve, statt da jetzt groß auswärtige Spieler zu holen, beziehungsweise auswärtige Spieler sind sie ja, aber große Transfers zu tätigen, die auf Anhieb gleich sich zu Buche schlagen sollen.
Lass uns mal auf Milan eingehen, die ja mit Bonucci jetzt ihren Starspieler verpflichtet haben, der Defensive dort Sicherheit geben soll, zusammen mit Musacchio und Romagnoli, wahrscheinlich dann hinten die Dreierkette bilden wird im Team von Vincenzo Montella, das im letzten Jahr auf Platz 6 war, aber das war den neuen chinesischen Investoren natürlich zu wenig. Die haben richtig aufgerüstet, ja nicht nur Bonucci geholt, sondern die haben auch Calhanoglu aus Leverkusen losgeeist, über 200 Millionen schon investiert.
Ja, das ist immer die große Frage, wie schnell zum einen die Mannschaft sich finden wird. Es ist ja ein kompletter Umbruch in dieser Mannschaft. Und zum anderen, gut, es ist jetzt wieder ein unabhängig sportliches Thema oder unabhängig vom Sportlichen. Ich bin mal gespannt, wie man das der UEFA vermitteln will, weil man ja schon vor diesen großen Investitionen rote Zahlen geschrieben hat und sich Inter und Lazio und die Roma sehr penibel genau an das Financial Fair Play halten. Aber prinzipiell von der Mannschaft her ist natürlich deutlich mehr Qualität vorhanden. Aber wie gesagt, Montella würde ich auch nicht unterschätzen in seiner Situation oder in seiner medialen Aufmerksamkeit jetzt, dass er unheimlich unter Druck steht. Also ein Fehlstart mit ein paar Unentschieden, mit ein paar Niederlagen vielleicht, weil sich die Mannschaft noch nicht gefunden hat, da wird es ganz schnell eng für ihn, habe ich die Befürchtung. Einfach weil diese Erwartungen jetzt durch diese neuen Spieler so hoch sind.
Und aus denen muss er dann natürlich auch erstmal eine Mannschaft dann schmieden. Das muss dann auch alles richtig ineinander greifen und im Ligabetrieb dann auch funktionieren. Was erwartest du von Gianluigi Donnarumma? Letzte Saison der große Shootingstar, dann im Sommer dieses Vertrags-Hickhack, dieses Pokerspiel seines Beraters Mio Raiola. Am Ende kam er mit einem 6 Millionen Euro Jahresgehalt pro Jahr dank für die Vertragsverlängerung raus. Das ist ja auch unheimlicher Druck, der auf diesem 18-Jährigen jetzt lastet. Kann er so spielen wie in der letzten Saison?
Das glaube ich schon. Also bei Donnarumma mache ich mir diesbezüglich keine Sorgen, weil er hat vielleicht erst vor ein paar Monaten seinen Führerschein bestanden und das Ganze auf Instagram geteilt. Und wie es halt bei jungen Spielern so ist, aber auf dem Platz strahlt er eine unglaubliche Ruhe aus, auch im Selbstbewusstsein. Und also dass es da irgendwelche Spitzen eingeben könnte, denke ich auf keinen Fall. Vor allem scheint er sich mit den Fans auch wieder versöhnt zu haben mit der Vertragsverlängerung. Da gab es ja auch große Proteste während Verhandlungen, auch Forderungen, er soll sich von Mino Raiola trennen, seinem Agenten. Aber wie gesagt, rein sportlich ist für mich Donnarumma, und das wiederhole ich gerne, auf jeden Fall jemand, der 4-5 Mal Welttorhüter sein wird, wenn er so weitermacht, wie er seinen Weg eingeschlagen hat. Und er hat auch eben diese mentalen Voraussetzungen, die man als Torwart braucht, diese Ausstrahlung, und ja, das macht er schon.
Der neue Buffon, so wird er in Italien ja auch schon gesehen. Mal gucken, mit 18 ist es ja noch ein langer Weg und eine große Karriere, die er dann wahrscheinlich vor sich hat. Lass uns über Napoli sprechen. Die hast du ja jetzt schon zum ärgsten Herausforderer von Juventus Turin gemacht. Hast ja auch schon gesagt, guter Trainer, gutes Kollektiv. Wie bist du mit dem Transfermarkt der Napolitaner in dieser Saison zufrieden?
Also im Prinzip gibt es da nicht viel zu berichten in Sachen Zu- und Abgänge. Also sie haben jetzt Mario Rui noch verpflichtet von der Roma, mit dem Sarri schon in Empoli zusammengearbeitet hat, Linksverteidiger. Wird aber auch, denke ich, eher Ergänzung sein. Man setzt wirklich darauf, diese homogene und offensiv starke Truppe nächstes Jahr in Fremd zu schicken und gibt sich auch selbstbewusst. Also man spricht da auch ganz offen vom Titel, dem ersten Titel seit Diego Maradona. Das ist ja auch der große Traum in dieser Stadt seit 20 Jahren mittlerweile. Und ich sehe die Mannschaft gerüstet. Und das haben sie auch gestern gezeigt gegen Nizza in der Champions League Quali, wie aus einem Guss gespielt. Das 2-0 für Napoli war noch schmeichelhaft für die Franzosen. Diese Offensivwucht, diese Eingespieltheit mit Hamsik, mit Insigne, mit Mertens, der Higuain hat vergessen machen lassen, und Caillon da vorne. Und dann haben sie natürlich auch noch den ein oder anderen sehr, sehr guten Ergänzungsspieler. Also da muss man auch nicht viel machen auf dem Transfermarkt.
Ja, nee, da ist wirklich nicht viel Potenzial vonnöten, das eben noch zu dieser Mannschaft dazugeführt werden soll. Also große Möglichkeiten in diesem Jahr für Napoli, auch mit der Doppelbelastung Champions League. Aber gut, das sind sie ja auch aus den letzten Jahren schon gewohnt.
Ja, durchaus. Also ich denke, ja gut, es ist natürlich für Napoli vielleicht dann doch eher ein Problem als für Juve, wenn man die Breite des Kaders sieht. Gut, der Transfermarkt geht ja auch noch 2 Wochen. Vielleicht werden sie noch ein bisschen was machen in Sachen Ergänzungsspieler. Aber wie gesagt, ich finde auch diesen Weg richtig, dass man sagt, okay, wir haben eine funktionierende, homogene Mannschaft, und auf die setzen wir und die schicken wir ins Rennen und vertrauen auch vollends dem Trainer, der aus dieser Mannschaft auch, wie gesagt, ein Kollektiv geschaffen hat, das wahrscheinlich auch letztes Jahr den attraktivsten Fußball in Italien gespielt hat. Und sobald in Napoli dieser Stein ins Rollen kommt, sobald die Fans hinter der Mannschaft stehen, beziehungsweise stehen immer hinter der Mannschaft, aber sobald diese Euphorie, dieses Feuer reinkommt, dann ist es eine Mannschaft, die ihn ganz schwer zu schlagen ist.
Das im Grunde komplette Gegenteil von Napoli ist ja die Roma vielleicht in dieser Saison. Da ist ja relativ viel neu. Neuer Trainer, Francesco Totti, spielt nicht mehr, ist jetzt als Direktor in den Führungszirkel des Clubs aufgenommen worden. Was erwartest du vor diesen Hintergründen von der Roma?
Ja, bei der Roma bin ich ehrlich gesagt auch skeptisch. Also man hat zwar auch mit Di Francesco einen Echtspieler als Trainer von Sassuolo geholt, der bei seiner alten Liebe jetzt angestellt ist und mit der er ja auch schon als Spieler Meister war. Aber die Abgänge, Salah, Paredes, Rüdiger, 100 Millionen eingenommen. Vor allem Salah hat man noch nicht ersetzt. Ich sehe da wirklich Probleme auf die Roma zukommen, weil sich diese Umstrukturierung in der Mannschaft auch erstmal sportlich, die muss erstmal sportlich wieder aufgefangen werden. Und ja, also ich erwarte da wirklich eine schwierige Saison.
Cengiz Ünder als Schlüsselspieler geholt, das ist ja jetzt auch dann auch sehr, ja, vielleicht eher eine Wette auf die Zukunft. Der ist erst 20, ist natürlich sehr flexibel, tolle Technik, aber kann der sich schon durchsetzen in der Serie A? Wie viel Anlauf braucht er?
Puh, dazu muss ich ehrlich gestehen, dass ich den Spieler jetzt einfach noch zu wenig kenne und zu wenig von ihm gesehen habe. Generell ist es halt so, dass sich junge Spieler auch junge, hochtalentierte Spieler in der Serie A oft einfach schwerer tun als woanders. Das hat man ja letztes Jahr auch zum Beispiel bei Gabriel Barbosa gesehen von Inter, auch mit viel Tamtam gekommen und eigentlich recht wenig gespielt. Da muss man wirklich abwarten und schauen, ob die Roma vielleicht nochmal irgendwie auch vor allem Salah ersetzen kann, der mit seinem Tempo unheimlich abgehen wird. Der Transfer von Mahrez von Leicester scheint sich ja zerschlagen zu haben. Ja, wie gesagt, um jetzt nochmal vielleicht diesen Bogen zu spannen Richtung Milan. Ja, da ist auf der einen Seite viel dazugekommen, bei der Roma ist viel weggegangen. Aber in Sachen Financial Fair Play mussten die eben Geld einnehmen. Ja. 100 Millionen haben sie eingenommen. Ja, da bin ich einfach gespannt, wie die anderen Vereine eben auch in Bezug auf Milan reagieren werden. Also, und vor allem, wie die UEFA reagieren wird, weil das muss man den Tifosi erstmal vermitteln. Roma muss verkaufen, Inter kann nicht wirklich auf dem Transfermarkt agieren und Milan tobt sich munter aus. Also, aber gut, dieses ganze Financial Fair Play Konstrukt ist ja ohnehin sehr fraglich in heutigen Zeiten.
Spätestens seit dem Neymar-Transfer ja sowieso alles ein bisschen ins Wackeln geraten und vor allen Dingen auch nochmal Ärger in die Diskussion gekommen als sowieso schon vorher. Da wird es wirklich spannend zu sehen sein, was da dann noch entschieden wird in diese Richtung. Weil wir bei der Roma eben sind, wird man denn auch im Vorstand und im Umfeld der Roma diesem Umbruch dann Rechnung tragen oder werden die Erwartungshaltungen trotzdem groß sein? Man kennt das ja eigentlich aus Rom, dass da ja manchmal auch Luftschlösser gebaut werden.
Ja, also ich denke, die Erwartungshaltung von James Palotta, dem Präsidenten, wird nicht unbedingt geringer werden. Allerdings, wie gesagt, auch er hat irgendwo mitbekommen, welche Spieler gegangen sind und wie diese ersetzt wurden, nämlich qualitativ eigentlich nicht gleichwertig, meiner Meinung nach. Mhm. Und da muss man einfach, ja, das große Problem in Rom ist aber auch eher die römische Presse, die immer sehr viel verlangt von der Mannschaft, sehr schnell ins Chaos ausbricht oder Chaos ausbrechen lässt. Und ja, ich weiß nicht, inwiefern die Corriere dello Sport da einen realistischen Bezug zur neuen Saison hat, aber die römische Presse ist eher das große Problem als vielleicht Palotta, der das vielleicht dann doch ganz sachlich sehen wird.
Zu den Abgängen auf dem Feld kam bei der Roma ja auch noch der Abgang auf der Trainerbank. Luciano Spalletti zu Inter jetzt gewechselt. Der nächste Trainer, der sich da auf diesem ja, Schleudersitz, kann man ja in den letzten Jahren schon wirklich sagen. Seit José Mourinho hat sich da ja kein Trainer mehr sonderlich lange gehalten und der ist auch schon 6 Jahre weg. Also das ist schon eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, die sich Spalletti da genommen hat. Jetzt vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der neuen Investoren, die ja auch was sehen wollen, allerdings nicht ganz so viel reingeschossen haben wie beim Lokalrivalen.
Genau, also um jetzt vielleicht mal kurz bei den Investoren zu bleiben, da ist man ja eben bei Inter auch noch diesen Restriktionen des Financial Fair Play unterworfen, war deshalb rein von den Summen her eher zurückhaltend, hat sich dennoch meiner Meinung nach gut verstärkt, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Wegen Spalletti, da hat Walter Sabatini, der neue große Mann bei Inter, beziehungsweise bei Suning, also beim Hausclub der chinesischen Investoren und bei Inter, der da viel koordiniert, den hat man eben aus Rom geholt und der hat eben gesagt, ja, und Spalletti ist unser Top-Transfer und ich denke, Spalletti könnte tatsächlich der eigentliche Top-Transfer sein. Die Mannschaft war eigentlich schon immer gut besetzt in den letzten 1-2 Jahren, rein personell und es hat einfach immer Unruhe gegeben, Trainer, die der Aufgabe nicht gewachsen waren. Letztes Jahr allein 3 Trainer mit Vorbereitung, Mancini, Sibur, Pioli und Spalletti ist auf jeden Fall jemand, der diese Charakterstärke mitbringt, um da Ruhe reinzubringen. Und das hat in der Vorbereitung schon mal gut geklappt. Und ja, da bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass Spalletti der richtige Mann endlich sein könnte. Und das sind sich auch die italienischen Medien und Experten eigentlich recht einig.
Spalletti hat ja auch schon einiges erreicht im italienischen Fußball und auch ja auch im Ausland in St. Petersburg ja auch gewirkt. Also der weiß auch, ja, letztlich auch mit allen Wassern gewaschen, weiß auch, wie man mit Spielern, wie man mit Stars umgehen muss und kann vielleicht auch einen manchmal etwas ja, extrovertierten Mauro Icardi so ein bisschen einbremsen.
Ja, also das ist so ein Klischee, dass Mauro Icardi anhaftet, dass er vielleicht ein bisschen extrovertiert ist, aber am Ende des Tages ist er ein Familienmensch mit Kindern, Kapitän von Inter und lässt sich auf dem Platz und rein sportlich überhaupt nicht zu Schulden kommen und bringt immer seine Leistung, macht seine macht seine Tore und geht auch mittlerweile als Charakterkopf voran, als Führungsspieler voran in der Mannschaft und wird auch respektiert innerhalb der Mannschaft. Also dieses Klischee, dem kann ich da auch nicht ganz folgen, was immer noch Mauro Icardi anhaftet.
Auf jeden Fall hat sich Spalletti schon auch in der Taktik der Interisti ein bisschen ausgetobt. Joao Mario, der hat jetzt die Rolle des Trequartista übernommen, spielt also hinter der Spitze Icardi so im zentralen Mittelfeld, zieht dort die Fäden offensiv. Guter Schritt, glaube ich, für Mario auch, weil das passt gut zu ihm.
Ja, wobei er die Position in der letzten Saison auch durchaus schon immer wieder gespielt hat. Allerdings vielleicht ja auch dem allgemeinen taktischen Konzept beziehungsweise fehlendem taktischen Konzept teilweise war er unterworfen. Und vielleicht dann nochmal zu den Zugängen. Also ich denke auch, dass Joao Mario, der hat sich unheimlich gut in der Vorbereitung gemacht, hat wirklich die Fäden gezogen, viel unterwegs gewesen. Und rein fußballerisch ist es natürlich auch ein überragender Spieler. Also nicht umsonst hat man vor einem Jahr 40, 45 Millionen für ihn ausgegeben. Und ganz wichtig ist bei so einem Spieler, der eben auch neu in Italien ist und auch Zeit zum Akklimatisieren gebraucht hat, eben dann auch, dass die Mitspieler zu ihm passen. Und ich denke, da hat man jetzt auf dem Sommertransfermarkt gute Transfers getätigt. Im Mittelfeld auch mit Borja Valero und mit Vecino, beide von der Fiorentina. Beide kennen sich, beide sind recht erfahren. Also vor allem Borja Valero hat in der Vorbereitung wirklich sehr gut agiert, hat die Fäden aus dem hinteren Mittelfeld gezogen, aus dem defensiven Mittelfeld die Bälle verteilt. Er hat eine unglaubliche Ruhe am Ball, auch eine Spielintelligenz, einfach mal den richtigen Pass zu spielen, sich mal in den Mann rauszudrehen. Und das war auch anscheinend ein Wunschspieler von Spalletti, Borja Valero, und der könnte noch ganz, ganz wichtig werden, trotz seines Alters von 32, 33.
Also auch das eine Punkt, den wir dann in der neuen Saison bei Inter dann auf dem Zettel haben werden und verfolgen werden. Stefano Pioli, der Ex-Trainer von Inter, das ist ja so ein Bäumchenwechsel, die spielen in der Serie A, die wechseln ja munter zwischen den Vereinen hin und her, der ist jetzt bei der Fiorentina und die Fiorentina ist jetzt auch nicht für sonderlich viel Ruhe auf dem Trainerstuhl bekannt, auch wenn Paulo Sousa sich da doch etwas länger halten konnte, der Vorgänger von Pioli, aber ständig Kritik ausgesetzt. Passt Pioli besser zu Fiorentina oder passt die Fiorentina, der Job dort, besser zu Pioli als Inter?
Ja, also ich denke mal, dass Inter immer in Italien ein ganz spezielles Thema ist in Sachen Druck, in Sachen medialer Druck, in Sachen unrealistische Erwartungshaltung auch. Ich denke mal, bei der Fiorentina arbeitet es sich dann doch ein bisschen leichter. Ist ganz interessant, sie spielen ja auch gleich am ersten Spieltag gegen Inter, also Pioli gegen seinen Ex-Verein. Dieses muntere Wechselspiel, das kennt man auch eigentlich von den Spielern selber oder auch von Mannschaften wie Palermo, wo ein Trainer entlassen wird, dann wird er wieder eingestellt, dann wird er wieder entlassen und arbeitet irgendwie dreimal in der Saison dann für den gleichen Verein und wird wieder entlassen. Also das ist immer recht interessant, aber das sind irgendwie so italienische Dynamiken, Unprofessionalitäten teilweise, die man einfach noch nicht rausbekommen hat, teilweise, ja.
Fiorentina ja auch einen ziemlichen Aderlass gehabt in der Offseason. Bernardeschi, einer der besten Spieler von Fiorentina, einer der wichtigsten Spieler vielleicht auch in der letzten Saison, der ist Richtung Juve abgewandert.
Ja, genau, wie ich schon gesagt habe, das ist einer der begnadetsten jungen Spieler in Italien, vielleicht der talentierteste auch. Der wird denen auf jeden Fall fehlen. Man hat jetzt zwar auch Benassi geholt von Torino, der spielt natürlich aber auch eine andere Position, war dort aber Kapitän schon auch als junger Spieler. Von dem erwarte ich mir viel bei der Fiorentina, aber ich denke nicht, dass dieses spielerische Potenzial reichen wird, um unter die ersten sechs zu kommen momentan. Ja. Da sind die Konkurrenten einfach zu gut.
Also eine schwierige Saison für die Fiorentina, für die Viola. Welche Mannschaft ist aus deiner Sicht in diesem Jahr in der Serie A am ehesten in der Lage, eine Überraschung zu schaffen? Vielleicht so wie Atalanta letztes Jahr?
Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sich eine kleine Mannschaft, irgendeine kleine Mannschaft zwischen die ganz Großen schieben wird, so wie letztes Jahr. Da sind die Mailänder zu gut, da ist die Roma immer noch zu gut, da ist Juve zu gut und Napoli ohnehin. Aber wie gesagt, meine Überraschung für nächstes Jahr wäre der Meister und das wäre ja dann doch nach, glaube ich, jetzt 5 Meisterschaften in Folge von Juve durchaus eine Überraschung, wenn es mal jemand anderes wird.
Also, das wünschen wir uns natürlich in Sachen Spannung auf jeden Fall von der Serie A in diesem Jahr. Was hältst du eigentlich von Lazio?
Ja, Lazio, das war auch eine der Überraschungen der letzten Saison. Inzaghi hat super Arbeit geleistet und die haben jetzt auch wieder toll gespielt in der Supercoppa gegen Juve. Also waren wirklich auch die bessere Mannschaft dominierend. Aber da ist eben auch das Problem. Lucas Biglia ist weg, der Kapitän, der Dreh- und Angelpunkt. Es ist meiner Meinung nach ein bisschen fraglich, ob Lucas Leiva, der ja von Liverpool geholt wurde, ihn 1:1 ersetzen kann, auch einfach aufgrund dieser Präsenz, die er rein charakterlich in der Mannschaft hat. Und dann gibt es natürlich auch mal wieder dieses jährliche Theater um Claudio Lotito und einen Spieler, der nicht verlängern will. Mhm. Claudio Lotito ist der Präsident. Da geht es um Keita Baldé, der noch einen Vertrag hat, jetzt aber suspendiert wird oder wurde. Gestern war er auch nicht bei den Feierlichkeiten zur Supercoppa geladen. Der wird vielleicht auch noch zu Juve abwandern, aber ja, das sind eben zwei sehr, sehr wichtige Spieler. Vor allem Keita hat in der letzten Rückrunde unheimlich großen Anteil am Erfolg Lazios gehabt und den muss man auch erstmal ersetzen.
Also auch das eine spannende Geschichte dann in der neuen Saison. Und dann lass uns nochmal über die drei Aufsteiger sprechen. Verona ist zurück. Hellas Verona ist wieder aufgestiegen, nach einem Jahr zurück in der zweiten Liga, dann sofort den Wiederaufstieg geschafft. Und da sollte eigentlich in diesem Jahr dann einer in der Serie A wieder mitmischen. Ein großer bekannter Name im italienischen Fußball, Antonio Cassano. Der wollte auch erst, dann wollte er wieder nicht, wollte er doch und dann hat er irgendwann seine Karriere beendet. Also auch das wieder eine neue, kuriose Geschichte in der Karriere von Cassano.
Ja, wobei er zuletzt auch wieder gesagt hat, er möchte doch spielen, nur nicht bei Verona. ja, so tickt der Junge einfach, aber ich finde es auch im Nachgang seiner Karriere einfach unheimlich schade, weil ja. Auch ja, der vielleicht talentierteste Spieler war. Vielleicht war er sogar noch talentierter als Totti, den Italien eben die letzten Jahre seit Baggio vielleicht hatte. Und ja, es ist sehr schade, was er aus seinem Talent gemacht hat, obwohl er es natürlich hat immer wieder auch mal aufblitzen lassen. Mhm. Aber er ist einfach ein Hitzkopf.
Viel zu selten.
Einer meiner Lieblingsspieler.
Ja, natürlich. Ist auch jemand, der immer für Schlagzeilen, immer für eine Überraschung auch auf dem Feld gut war bei seinen vielen Vereinen, für die er gespielt hat. Was hätte er für Verona denn bedeutet? Hätte er auch mit 35 Jahren für Verona sportlich in der Serie A noch eine Verstärkung sein können?
Ja, denke ich auf jeden Fall, weil auch wenn er mittlerweile noch pummeliger ist als vielleicht noch vor ein paar Jahren, der Mann, sobald er den Ball hat, kann er immer das Besondere machen. Und das kann der, jetzt mal übertrieben gesagt, auch aus dem Stand machen mit seiner Brillanz, mit seiner Technik und irgendwas in die Wege leiten, was einfach andere Spieler rein vom Talent her einfach nicht veranlagt bekommt haben.
Mhm. Verona für dich eine Mannschaft, die die Klasse halten kann, jetzt auch ohne Cassano, oder für dich einer der nächsten drei Absteiger?
Ja, also von den drei Aufsteigern zumindest meiner Meinung nach die Mannschaft, die die größten Chancen hat zu bleiben, weil sie ja doch auch eine recht homogene Mannschaft haben, recht defensiv stark sind und ja, es ist aber immer recht schwer, gerade in Italien mit diesen Aufsteigern. Die gehen einfach oft direkt wieder runter. Aber bei Hellas bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass die drin bleiben können.
Also, dann sind wir auch da gespannt. Was die beiden anderen Aufsteiger müssen wir vielleicht auch nochmal kurz benennen. Benevento, eine Mannschaft aus Süditalien. Stadt der Zauberer wurde die Stadt seit dem Mittelalter genannt. Da gab es dann viele Mythen, viele Geschichten ranken sich um Zauberer, um Hexen. Die brauchen auch ein bisschen Zauberkraft, um dann die Klasse wirklich zu erhalten. Also, die auch zu unerfahren und auch einfach zu schwach besetzt.
Ja, also das hat man ja immer wieder in Italien, dass irgendwie so Provinzmannschaften dann den Aufstieg schaffen, weil diese Traditionsmannschaften in der Serie B es einfach nicht hinbekommen, sowas wie Bari oder Brescia, diese Mannschaften, die man aus den 90er Jahren vor allem noch in der Serie A kennt. Ja, also für mich gehen Benevento und Spal direkt wieder runter. Das hat sich in den letzten Jahren auch immer wieder so bewiesen, dass diese krassen Außenseiter in Italien dann in der Serie A doch recht überfordert daherkommen.
Mhm. Und das Gleiche gilt dann auch für den dritten Aufsteiger, den Club aus Ferrara.
Genau, ja, also für Spal gilt das Gleiche. Wobei ich die noch ein bisschen stärker einschätze, rein vom spielerischen Potenzial, aber die nehmen sich beide nicht viel. Und ich denke, wie gesagt, die werden sich unheimlich schwer tun, dass sie die Liga halten.
49 Jahre lang waren sie nicht in der höchsten italienischen Spielklasse. Dazwischen gab es dann auch mehrere Insolvenzen beziehungsweise finanzielle Probleme. Also das ist eine richtige Mannschaft, die ja mit vielen Problemen alle Tiefen des Fußballs auch durchgemacht hat. Aber seit 2012, da waren sie noch in der Serie D, sehr schön nach oben gekommen ist. Also das ist auch eine Mannschaft, die wo sich viel getan hat, auch in der Professionalität des Clubs.
Genau, ja. Ein ähnliches Beispiel ist ja Sassuolo, wobei die natürlich auch finanzielle Unterstützung hatten. Die haben einen ähnlichen Weg hingelegt. Aber wie gesagt, dieser große Unterschied ist dann eben diese finanzielle Unterstützung. Die haben Mapai, einen großen Konzern im Rücken, samt dem Präsidenten. Und das sind Voraussetzungen, die wiederum beim anderen Aufsteiger nicht gelten und deswegen, aber trotzdem natürlich immer wieder schön, solche Geschichten zu hören. Ich meine, das haben wir auch in Deutschland immer wieder mal gehabt, mit Darmstadt beispielsweise oder jetzt mal ein bisschen außen vor Leipzig, aber ja, solche Geschichten gibt es ja dann doch immer wieder mal.
Na gut, Leipzig mit chemischen Getränken, Spal mit Mapai bauchemischen Elementen, also vielleicht ist das da doch eine kleine Ähnlichkeit, aber natürlich ein ganz anderer finanzieller Rahmen, der da auch ist. Mapai früher sehr viel im Radsport investiert, mittlerweile dann auch in den Fußball noch etwas mehr eingestiegen. Thomas Hörner, der freie Journalist, bei uns zu Gast hier in der Sportshow auf meinsportradio.de mit dem Blick auf die Serie A. Thomas, wenn wir noch auf besondere Spieler schauen, Bonucci haben wir schon angesprochen, der steht im Fokus nach seinem Wechsel von Juve zu Milan. Auf wen müssen wir noch achten? Wer ist deiner Meinung nach vielleicht auch der große Shootingstar in dieser Saison?
Milan Skriniar von Inter, den haben sie von Sampdoria losgeeist, Innenverteidiger, eine richtige Kante, hat sich unheimlich gut in der Vorbereitung gemacht. Also von dem erwarte ich mir sehr viel in der neuen Saison. Sehr jung, gut im Spielaufbau und wirklich rein physisch einfach ein toller Spieler, der auf den Spalletti auch anscheinend unbedingt haben wollte. Da war ja auch lange Rüdiger im Gespräch, aber wie italienische Medien meinen herausgefunden zu haben, hat er sich bewusst dann für Milan Skriniar entschieden, für seine Innenverteidigung neben Miranda, und ich erwarte mir sehr viel von dem Jungen, ohne jetzt vielleicht den ganz großen Druck auf ihn aufbauen zu wollen, aber der Junge ist hochtalentiert und vielleicht einer der kommenden Innenverteidiger.
Also ein Spieler, auf den wir achten sollten in der neuen Serie A-Saison, und das werden wir auch tun. Hier auf meinsportradio.de werden wir den Weg der italienischen Mannschaften durch die Saison in ihrem Heimatland dann begleiten und mal gucken, ob am Ende wieder Juventus Turin dann der Meister sein wird oder ob es tatsächlich eine Überraschung gibt, sich daran nach den Jahren der Dominanz endlich mal was ändert und vielleicht Napoli, wie Thomas das eben prognostiziert hat, dann zum entscheidenden Faktor werden kann und vielleicht auch für die Neapolitaner endlich mal wieder den Meistertitel holt. Das gab es ja schon so lange nicht mehr. Die Region da unten in Süditalien, die darbt auch nach dem letzten Titel, ich glaube 91 unter mit Diego Maradona damals noch.
Ganz genau, mit Diego Maradona damals. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher aus dem Kopf. Ich glaube, es war 1990, nicht 91, aber nagel mich bitte nicht fest. Auf jeden Fall ja, mit Diego Maradona, und davon träumen sie einfach heute noch in Neapel. Und ich denke, diese Mannschaft ist wirklich mittlerweile so in diese Position gewachsen, dass sie das schaffen können.
Also wir werden das natürlich dann überprüfen und euch dann mitteilen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Ich sag vielen Dank an den freien Journalisten Thomas Hörner, Serie A-Experte. Danke, Thomas.
Ja, sehr gerne.
The sound of football. Die Euro 2017 in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.